Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des krachfink.de Podcasts. Ich bin Nadine und Gast der heutigen Folge ist Kevin Kuhn, dieses Mal in seiner Funktion als Schlagzeuger der Post-Punk-Noise-Punk-Band Die Nerven. Wir sprachen ausführlich über die fünfte Platte, Self-Titled, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören bei Folge 81 vom
krachfink Podcast.
Wie ist es denn, wenn ihr euch nach einer längeren Zeit seht? Seid ihr schnell wieder in diesem Die-Nerven-Gefühl drin oder habt ihr so ein Ritual, um euch anzunähern?
Also wir haben das letzte Mal quasi zusammen gespielt, Juli 2020, als wir quasi die ganzen Tracks aufgenommen haben und dann wirklich erst wieder im Dezember 21 uns das erste Mal getroffen und lief besser, als ich dachte. Wir haben dann auch echt extrem viele alte Songs von unseren früheren Platten dann auch einfach so angespielt, Sachen, die wir so 7, 8 Jahre nicht mehr gespielt haben und solche Sachen. Wir haben dann 3 Tage Session gemacht, einfach so, um mal wieder so einen Zeh reinzustecken ins kalte Wasser.
Dass ich das jetzt richtig hinkriege, du hast jetzt gesagt, 2020 habt ihr die Songs geschrieben und 2021 habt ihr die erst aufgenommen?
Nein, wir haben sie den Löwenanteil 2019 geschrieben, 2020 aufgenommen im Juni und Juli, die Vocals dann im Oktober und erst letztes Jahr im Dezember dann wieder gespielt miteinander in einem Raum gestanden als Die Nerven. Also ein Gap von 16 Monaten oder so, 16, 17 Monate.
Welches Verhältnis hast du jetzt zu dieser Musik, die ja schon eigentlich verhältnismäßig alt ist dann?
Ach, also jetzt im letzten Jahr habe ich die Platte eigentlich wirklich irgendwie selten ausgebuddelt und mir angehört. Ausgebuddelt ist jetzt auch so ein blöder Begriff, weil die ist jetzt ganz, ganz neu. Und aber, weiß nicht, ich bin immer noch sehr excited über die Platte und bin mal gespannt, wie die so ankommt.
Hörst du die dann, weil du Bock drauf hast oder weil du dich so nochmal analytisch damit auseinandersetzt?
Nee, analytisch auseinandersetzen, das ist schon alles, der Zug ist längst abgefahren. Jetzt höre ich es nur noch, also ich höre immer so mal einzelne Songs, wenn ich drauf Bock habe, aber die ganze Platte habe ich schon sehr lange nicht mehr angehört. Einfach so. Mal gucken, wie es wird, die dann live zu spielen.
Nochmal zurück, was ich eigentlich wissen wollte. Wenn ihr zusammenkommt und ihr geht in den Kreativprozess, das heißt, ihr sagt, wir schreiben jetzt eine neue Platte. Braucht ihr dann irgendwie Anlauf, um dieses bestimmte Nervenfeeling zu kriegen? Oder entsteht es automatisch, wenn Julian, Max und du zusammen seid?
Es entsteht schon ziemlich automatisch. Ich meine, die letzte Platte haben wir ja wirklich schon angefangen, während der Fake-Tour oder der zweiten Hälfte von der Fake-Tour zu schreiben. Es kam alles aus diesem gleichen Flow heraus. Also Max sieht es vielleicht anders, aber ich fand auch jetzt, als wir uns das erste Mal nach 1,5 Jahren wieder getroffen haben, um zu spielen, hat es auf Anhieb wieder sehr gut funktioniert. Ich dachte auch, dass wir so blöd gesagt nochmal ganz von vorne anfangen müssen, aber nee.
Ja, weil ihr ja alle sehr viele Erfahrungen sammelt, auch in anderen Bands und deswegen wäre es ja nicht verwunderlich, wenn ihr auseinanderdriftet und der eine ist vielleicht in der Disziplin stehen geblieben, hat sich dafür in was anderem weiterentwickelt, was jetzt für den nächsten wieder gar nicht geht, weil es total überholt ist. An sowas dachte ich jetzt eher, aber ganz offensichtlich nicht.
Im Gröbsten würde ich sagen, nein. Nee.
Interessant. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, du hast mir mal erzählt, dass die Nerven, dass das so ein gewisses Eigenleben hat. Du hast sogar davon gesprochen, dass ihr manchmal selbst euch wundert, was da dann rauskommt musikalisch. Ist das eigentlich was, was ihr erhalten wollt? Weil das die Nerven vielleicht auch ausmacht, dass ihr nicht wisst, was passiert? Oder geht es darum, das so ein bisschen in den Griff zu kriegen und besser steuern zu können?
Bisschen von beiden. Aber jetzt, wenn ich so versuche, mich daran zu erinnern, wie viele der Songs entstanden sind, da ist so viel Nonverbales einfach aus dem Nichts entstanden. Und dann macht man so hier und da kleine Adjustments und das ist dann die Nerven. Also inzwischen gehen wir natürlich, also mindestens seit Fake gehen wir schon viel mehr kritisch, analytischer an die Sache ran, das stimmt schon. Aber der Pool an Ideen, der kommt schon komplett aus dem Intuitiven immer noch.
Könntest du ein Beispiel nennen, wo du jetzt sagst, das ist jetzt Szene und Song oder so, wo es auffällig war, dass es intuitiv war oder dass es eigentlich gleichwertig für alle Kompositionen zu sehen?
Ich glaube, am krassesten war vielleicht sogar der letzte Song, den wir für die Platte geschrieben haben. Und das ist der Closer 180 Grad. Der hat sich, glaube ich, in 5 Minuten fast von alleine geschrieben. Mhm. Ja.
Und der klingt aber auch so komplett, also das war der letzte, den ihr auch geschrieben habt, der klingt auch so total abschließend, ne?
Ja, das ist witzig, weil eigentlich waren wir schon fertig, sage ich mal. Also waren schon ready und sagen, wir haben echt genug Material.
Würdest du analytisch an die Songs rangehen, gleichsetzen mit Kompromisse machen, um zu gefallen? Oder was meinst du, wenn du sagst analytisch?
Wem denn gefallen? Also ich glaube, uns muss es gefallen. Wir müssten es dann 2 Jahre jeden Abend auf Tour, nicht jeden Abend, aber halt dann.
Schön wär's, ne?
Ja, schön wär's, aber wenn wir die Platte betonen, müssen wir es ja dann häufig spielen, also muss es uns selber gefallen. Ich denke immer, so die Quality Control ist bei uns recht stark, weil Max, Julian und ich, wir können uns alle auf sehr wenig Musik untereinander, was wir selber so hören und mögen, auf sehr, sehr wenig Sachen einigen. Also es sind wirklich sehr geringe Schnittmengen. Also denke ich, so diese Sachen, wo wir uns alle wirklich auf was einigen können, da muss ja irgendwas sein, wenn es dann für so Leute, die unterschiedliche ja, Geschmäcker haben oder unterschiedliches Hörverhalten, muss ja irgendwie da passiert die Magic in diesen kleinen Schnittmengen.
Mhm, in diesem kleinen Raum. Genau. Für mich wäre jetzt so, wenn ein Kompromiss, was ich jetzt sagen würde, so für die Band, die Nerven, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Wüste oder Explosion, wo ich so sage, so 100% ihr, aber wo man schon so denken könnte, da bleibt ihr unter euren kreativen Möglichkeiten und habt euch vielleicht gedacht, ja, das gefällt bestimmt den Post-Punk-Indie-Leuten so, weißt du? Das meinte ich jetzt mit Kompromiss. Sowas gibt's gar nicht.
Wirklich, ich finde also so ein Song wie Explosion verlangt uns eigentlich vom Songwriting mehr ab als so, wird gesagt, vielleicht sogar ein bisschen mehr als sowas, so ein Song wie Der Erde gleich oder so.
Echt? So.
Ja.
Interessant. Ich dachte, sowas ist für euch so Standard, hätte ich jetzt fast gedacht.
Wirklich, ja.
Ja, nee. Total.
Bei Explosion gab es auch dann Diskussionen, ob der überhaupt aufs Album soll.
Aus welchem Grund?
Ich glaube eben, weil man dachte, der ist vielleicht wirklich zu nah am generischen Indie-Pop. Ist, glaube ich, mein persönlicher Lieblingssong von den Nerven oder in den Top 3 auf jeden Fall.
Echt? Von allen Nerven-Songs? Interessant.
Also ich glaube, wir haben noch nie irgendwie einfach so irgendeinen Song auf eine Platte. Also doch, haben wir vielleicht schon, aber nicht solche jetzt Songs, die jetzt gefälliger sind oder irgendwas oder irgendwelche Kompromisse.
So ein Song wie Wüste, den habe ich jetzt, also ich war jetzt auch nicht so tausendmal.
Wüste haben wir nur ein einziges Mal live gespielt und der ist auch der ist für uns viel zu komplex, den irgendwie, na komplex, aber irgendwie kriegen wir den nicht richtig hin, dass der richtig zündet live. Auch so ein bisschen, ich denke an den Song nicht oft, aber der ist eigentlich ganz cool, weil auch ein bisschen so eine verschollene Nummer ein bisschen.
Könnt ihr ja nochmal üben jetzt für die kommende Tour. Weil genau das wollte ich jetzt gerade sagen, dass ich hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall ein Song, der ins Live-Set muss. Weil ich den schon so, also für jemand, der euch jetzt gar nicht kennt, ist das, glaube ich, ein leichter Einstieg. So.
Ja, cool.
Finde ich.
Also das ist auch nur eine Mutmaßung, aber ich denke dadurch, dass der Max jetzt auch so viel in der Pop-Produktion auch gewirkt und stattgefunden hat, mit verschiedenen KünstlerInnen, hat er jetzt auch, glaube ich, mehr als jetzt zu Fluidum-Zeiten eine Sensibilisierung entwickelt dafür, wie man halt Sachen auch universeller hörbar macht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin ja auch riesengroßer Fan von Popmusik und ich weiß nicht, man muss nicht immer spröde sein, das fühle ich dann letztendlich auch nicht. Also es geht nur darum, ja, was uns dann letztendlich bewegt.
Ich würde aber fast sagen, dass ihr diese Waage noch nie so gut gehalten habt, wie auf dem aktuellen Album jetzt über das
Ja, das sehe ich genauso. Und da ist ja auch entsprechende Arbeit und entsprechende Prozesse sind da reingeflossen.
Ja, das ist so richtig schön, den Weg der einzelnen Alben zu hören, bis ihr jetzt da angekommen seid.
Ja.
Vor allem, wenn man diese ganzen Nebenpfade kennt, dann kann man eigentlich total nachvollziehen, was woher kommt. So.
Okay.
Was würdest du denn sagen, abgesehen von dieser besseren Gewichtung von Pop und Noise, würde ich jetzt mal so nennen, was aus deiner Sicht die größte Errungenschaft, die euch jetzt dahin gebracht hat?
Ich finde tatsächlich, die neue Platte ist eigentlich unsere im herkömmlichsten Sinne rockigste Platte und eigentlich auch unsere härteste und scharf klingendste Platte, meiner Meinung nach, oder spitz klingend, ich weiß nicht. Ich finde, Fake war da eher noch ein Versuch, eher so poppig zu sein.
Man nimmt erst so diese poppigen Tendenzen, nimmt man als erstes wahr. Das ist eigentlich ganz cool. Die Platte lullt einen erst so ein. Und dann merkt man erst, wie du sagst, der Sound der Gitarre, ich glaube, das ist nur in so einem Nebensatz geschrieben, ist an manchen Stellen echt brutal gut. So richtig wuchtig. Und so war es eigentlich vorher nie. Früher war es breiig, schrammelig.
Ja,
so,
ja.
So ein
Ich benutze gerne das Wort drahtig.
Ja, auf jeden Fall nicht so akzentuiert und nicht
ja,
so
exakt,
richtig
ja.
Bam. Das stimmt, ja. Max hat das Album aufgenommen, ne? Nur den Gesang habt ihr bei Moses Schneider aufgenommen?
Nein,
ist
wir
richtig?
Haben also das gesamte Tracking, also sowohl als auch instrumental als auch die Stimmen, haben wir mit Moses Schneider, der die Aufnahmen quasi betreut hat oder halt unsere Takes ausgesucht hat. Ja, man könnte es als eine Art Co-Producing sehen, aber das ganze Album ist letztendlich eine Max-Rieger-Produktion. Ingo Kraus, dem das Studio gehört, war der Engineer. Und wir haben dann auch noch in der heißt die Fuzz Factory, halt in Moses' Studio da. Oder nee, wie heißt das Studio? Heißt der Transporterraum?
Transporterraum, ja.
Ja, genau. Neben der Fuzz Factory, genau. Da haben wir die Vocals noch aufgenommen mit. Also Max und Julian haben die aufgenommen. Ich singe bei dieser Platte diesmal nicht mit.
Ich finde, Julians Gesang ist auch ein Grund dafür, dass die Platte deutlich besser ist als die davor. Ich finde, der Gesang von Julian, da ist endlich was geplatzt, was mich total für ihn freut. Ich finde, so authentisch war das immer, was er gesungen hat. Mhm. Aber seine Stimme war niemals so stark und niemals so angriffslustig und offensiv wütend. Ich finde, es wurde ja nie offiziell irgendwie eingeteilt, so Julian singt so und Max singt so, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass Julian ein bisschen introvertierter gewirkt hat. Und gerade, weil du jetzt vorhin Erdegleich gesagt hast, wenn man da wirklich nur seinen Gesang anhört, also unfassbar, was für Akzente da drin sind und wie der sich traut auf einmal, in Anführungsstrichen, krass, richtig gut.
Ja, Julian performt einfach krass quer durch die Bank über das ganze Album. Also er singt nicht nur, sondern er performt einen Song.
Ja, eben, richtig toll.
Nimmt auch so verschiedene Rollen irgendwie an. Also ohne sich jetzt zu verstellen, aber so. Ich bin auch, also ich kriege auch richtig Gänsehaut bei einem Tag tatsächlich. Ist einfach on point.
Genau.
Muss ich mal meinen Kollegen kurz loben an der Stelle. Immer wenn ich alte Tokotronik höre, höre ich schon auch so ein bisschen den Julian da, diese bisschen, also vor allem auf unseren früheren Alben, so ein bisschen diese Dirk von Lotso Schnottrigkeit war ja bei Julian auch immer so sehr mit drin.
Ich weiß, dass dieser Vergleich oft kommt, aber ich war nie, also ich kenne eure Band besser als Tokotronic
und ihr wart
in meiner Wahrnehmung vorher da, deswegen kann ich da nicht so die Parallelen ziehen, aber ich weiß, was du meinst, ich war jetzt gerade letztes Jahr war das, glaube ich, da haben sie die alten Songs gespielt und dann wird natürlich ganz klar, woher dieser Vergleich kommt.
Ich habe erst gestern Abend wieder ein bisschen alte Tokotronic angehört und dachte schon, ja, da ist schon was dran.
Jetzt haben wir vorhin ganz kurz über Kompromisse gesprochen. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Kompromiss ist. Ich fand es auf jeden Fall super geil. Ihr seid mit der ersten Single Europa beim Neo-Magazin Royal aufgetreten, was ja irgendwie öffentlich-rechtlich ist.
Mhm.
Wie waren da so die Reaktionen? Weil das ist ja, sollte ja man meinen, dass es schon ein erweiterter Kreis ist. Habt ihr da irgendwas gemerkt, dass andere Leute über euch gesprochen haben?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein paar Facebook-Nachrichten dann auch bekommen von Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin und solche Sachen. Ja, ich kann jetzt nicht genau beurteilen, ob diese ganzen Reaktionen daher rührten, dass wir jetzt explizit bei Böhmermann waren oder dass wir überhaupt nach all der langen Zeit mal wieder was von uns hören lassen. Für mich, ich glaube, es hat sich ein bisschen so vermischt in meiner Wahrnehmung. Aber es hat echt ein bisschen gedauert. Mich haben den ganzen Sommer auch so Leute aus unserer Bubble und auch andere MusikerInnen und Leute aus dem Biss irgendwie auch nach dem Böhmermann-Auftritt noch gefragt, so, sag mal, gibt's euch noch? Macht ihr gerade noch was? Also das, ich hab das Gefühl, das ist ein bisschen Slow News auch.
Ja, der war doch dieser eine Typ, der irgendwie euch geschrieben hatte, kommt die Platte noch? Ich nehme wohl an, eher nicht.
Ja, aber da muss man sagen, es war ja, glaube ich, so 2-3 Wochen, bevor wir bei Böhmermann waren. Also ja. Aber ich glaube halt, obwohl die Sendung von 500.000 Leuten durchschnittlich geguckt wird, hat es jetzt auch nicht jeder so direkt auf dem Schirm gehabt. Ich denke, viele skippen dann auch, wenn sie es im Stream gucken, den Musik-Act, wenn sie die Band nicht kennen. Also ja. Also aber kann man schon nicht leugnen, dass es natürlich ein cooler Aufmerksamkeitsboost ist. Ist auch cool, einfach sich selber zu sehen und dann ist da das ZDF-Logo in der Ecke. Es ist schon ein bisschen surreal.
Und die Zusammenarbeit mit dem RTO ist garantiert auch bereichernd, oder?
Boah, das sind alles so coole Leute, ey. Einfach mit allen Bässern gewaschene Profis da. Alles richtige Charakter.
Als ich beim Maifeld Derby euren Auftritt gesehen habe, stand nämlich eine neben mir, die hat euch dann gefilmt und die hat nämlich dann so das weggeschickt und dann hat sie geschrieben, das sind die bei Böhmermann. Also dann kam ich überhaupt auf die Idee. Also die hat euch definitiv geschaut, weil sie sich gedacht hat, mal gucken, wie die so live sind.
Also am spannendsten fand ich es wirklich, die YouTube-Kommentare dann durchzulesen, weil man dann halt auch wirklich mal erkennen kann, wie unsere Band oder unsere Musik wirkt auf Leute, die halt noch nie jetzt vielleicht mit dem Begriff Post-Punk oder überhaupt irgendwas in die Richtung anfangen konnten oder einfach jetzt nicht, wie deren Verbindung dazu oder was die damit connecten, wenn die uns sehen und hören. Das ist immer interessant zu sehen. Ich habe das Gefühl, wir sind zwar schon eine Weile unterwegs, aber wir machen ja auch so viel Preaching to the already converted.
Ja, total.
Ja, also nicht, dass es was Schlimmes ist, ist ja voll geil auch.
Ja, aber wenn man sich dann rauswagt, ist es auch schon irgendwie ein Wagnis, weil es kann halt unter Umständen sein, dass es auch anders läuft und dass man sich da falsch einschätzt. Deswegen ist ja schön zu sehen, ich habe ja die Kommentare auch gelesen, dass die meisten das schon gut fanden und es gab auch so welche, so wie du eben sagst, die halt schon konvertiert waren, die halt geschrieben haben, die anderen Platten sind übrigens auch voll gut. Ich kenne die schon ewig, das finde ich immer süß, wenn dann einer so weiß schon, dass die gut sind.
Cool.
Jetzt heißt der Song Europa und das ist, keine Ahnung, nennst du dich Europäer? Also, kannst du mit dem Begriff Europäer was anfangen?
Ich meine, faktisch falsch ist es ja nicht, aber ich glaube, ich kam noch nie in die Situation, dass ich mich vor irgendjemandem als Europäer sagen würde, ich bin Europäer. Aber ich glaube, an dem Sachverhalt lässt sich ja nichts ändern, oder?
Und das ist ja auch wirklich der erste, also der Song kam ja, das klingt so falsch, der Song kam im falschen, zur falschen Situation im richtigen Moment. Das hat natürlich leider extrem gepasst. Und diese Zugehörigkeit zu Europa, Julian thematisiert es in einem anderen Song, dass er schreibt, zur Hölle mit meinen Privilegien und jetzt bin ich froh, dass ich welche habe. Also das greift ja wirklich erschreckend in der Platte ineinander. Da sind ja wirklich, es wird ja auch immer mehr. Also ich habe dir, glaube ich, schon vor, damals bei dem Auftritt habe ich dir gesagt, krass, dass dieser Song jetzt rauskommt. Ich finde, der Song, alles reguliert sich selbst, keine Bewegung und die ganzen anderen Songs, die da drauf sind, das ist ja richtig, du machst auch schon so ein bisschen erschrecktes Gesicht.
Ja.
Wie fühlt sich das denn an? Ihr solltet mal eine Platte über Liebe und Frieden schreiben und dass die Nerven sau viel Geld haben.
Ey, das finde ich einen sehr guten Ansatz. Eine Platte über Liebe und Frieden. Nächstes, die Nerven mit dem roten Album.
Genau, das rosa Album, ja.
Das rosa Album.
Ja, wie fühlt sich das an? Scheiße, oder?
Ich versuche da jetzt, ehrlich gesagt, nicht so krass drüber nachzudenken. Ich versuche mir mal einzureden, dass so viele von den Texten man bestimmt auch vor 5 Jahren auf gegenwärtige Sachverhalte und Situationen einfach hätte projizieren können. Aber dass es jetzt so verheerend ist, nee. Manchmal wird mir auch ein bisschen mulmig, weil, also ich kann mein Gewissen beruhigen dadurch, dass die Platte halt schon so alt ist oder halt schon so lang rumliegt. Aber sonst würde ich mich echt schwer tun, weil sonst jetzt in dem Fall von Europa, ich weiß nicht. Und dann geht man da in so eine Sendung, das kann schon wirken, als ob man halt auf dem so für die eigene Profilierung auf dem Elend von anderen Leuten halt so ein bisschen surft. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
zumal ja.
Dass wir, um uns wichtig zu machen, jetzt hinstellen und irgendwie jetzt auch noch so zur aktuellen Weltlage unseren Selbst dazugeben müssen, so ist es eigentlich nicht. Also im Kern sind halt die Texte halt auch so wie früher so Alltagsbeobachtungen und alle kunstvoll umgesetzt und ja.
Zumal halt Laien ja nicht wissen, welchen Vorlauf man für eine Platte hat. Ich meine, der war jetzt bei euch besonders lang. Normalerweise ist es nicht fast 3 Jahre. Aber ich habe auch drüber nachgedacht, ob die Sätze dann vielleicht doch so allgemeingültig sind, dass es halt immer wieder passt.
Auf jeden Fall, also ohne Scheiß. Also ja, keine Ahnung. Also so ein Song wie Europa hätte man doch auch, keine Ahnung, in den 80ern auch schon machen können, als es, weiß ich, Unruhen in Irland gab und diese bürgerkriegsähnlichen Zustände und solche Sachen. Ich,
also jetzt nur so jetzt auf im Licht, oder weil das jetzt gerade alles total hell ist bei dir, als Nirvana geht.
Die Sonne kommt raus. Ja, das war jetzt auch nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber das ist das, was ich meine mit, ja.
Ja, ich habe das, natürlich weiß man das, also wenn man jetzt Max fragen würde, wann hat er so eine Textzeile geschrieben wie "Der Tod läuft nicht gut auf Instagram", dann weiß er das wahrscheinlich nicht mehr.
Ist halt, aber
das
halt blöd, ich traue mich nie so richtig viel zu den Texten zu sagen. Ich finde aber unsere Texte alle gut, aber ich bin der schlechteste Lyricist, den es gibt auf der Welt. Deswegen, ich habe keine Ahnung vom Texten.
Aber so ein Song wie jetzt zum Beispiel "Ich sterbe jeden Tag in Deutschland", der hat ja echt ein paar, weil du jetzt gerade sagst, also der hat ja echt ein paar explosive Zeilen, wo ihr definitiv drüber sprecht, ob man das bringen kann. Also eine Zeile aus Deutschland muss in Flammen stehen. Also
boah, mit dem Song haben wir auch so viel durch. Wir haben auch schon, als das fertige Album da war, noch drüber nachgedacht, den vom Album zu nehmen, weil wir uns auch da so zerfleischt haben. Und dann ist man irgendwie auch immer so an den Punkt gekommen, so, ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das Gefühl hat, ob man jetzt was nicht bringen kann, vielleicht sollte man es einfach gerade machen. Nee, also, ich rede gerade Bullshit, aber ja.
Also das heißt, ihr habt drüber gesprochen, wart euch nicht so ganz glasklar einig, ob man das so bringen kann oder nicht.
Nee, ich glaube auch, jeder von uns ändert auch so seine Meinung und seinen Standpunkt zu dem Song und was man damit sagen will, auch von Woche zu Woche.
Der Song hat ja unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Du weißt ja zum Beispiel auch gar nicht, aus welcher Perspektive der gesungen wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel singst, Deutschland muss in Flammen stehen, ist auf der einen Seite total klar, Deutschland anzünden. Auf der anderen Seite, wenn du es aus einer anderen Perspektive singst, keine Ahnung, aus der Perspektive des Friedens oder irgendwas Übergeordneten, dann kannst du schon, ich glaube, es muss in Flammen stehen, wenn es da hinten so lichterloh brennt. Verstehst du so? Das gibt's ja so eindeutig, kann man
uns sagen. Ja, Deutschland soll ja in Flammen stehen.
Es dünkt mir, dass Deutschland muss ja wohl in Flammen
stehen. Ich möchte darüber, glaube ich, keine Aussage treffen.
Nee, musst du auch nicht. Aber was auf jeden Fall klar war, dass er am Ende keine Kriegsgeräusche nehmt, sondern Silvester.
Exakt, ja.
Genau. Bist du so ein Böller-Typ? Soll ich mal raten?
Nee. Ja, okay. Nee, gar nicht.
Schon allein die Tatsache, dass ihr das statt Kriegsgeräuschen nehmen konntet, sagt ja eigentlich schon viel darüber aus. Ne? Du hast jetzt aber eben ganz gut reagiert auf die Idee, so man könnte doch ein Album über Liebe und Frieden machen.
Ja.
Ich weiß, dass du das könntest. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du würdest dich da hinsetzen und das ohne zu überspitzen machen. Aber die Nerven, also ihr drei, würde wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
Vielleicht würden die Texte halt letztendlich dann auch wieder so total dystopisch wirken. Obwohl man dann sagt, hey, eindeutig ein Song über die Liebe. Da geht es um nichts anderes.
Weil du gerade Tokotonic gesagt hast, kennst du den Song Liebe von ihrem Album, von dem letzten, der letzte Song?
Leider kenne ich den nicht, nee.
Den Song, der ging total unter, hör dir den mal an. Und das ist nämlich eigentlich ein Song, wo du denkst, Dirk singt ganz offensichtlich schön über Liebe und er singt auch über Liebe, aber so nochmal auf den Kopf gedreht von hinten um die Ecke mit so einem tollen Text, ist eigentlich der schönste Song von dem Album. So im Nachhinein finde ich den total super. Lass uns mal über die Videos reden, die ihr macht, die immer gut sind. Aber das Video von Konstantin Timm, der das Video zu "Keine Bewegung" gemacht hat, finde ich besonders gut.
Konstantin Timm hat ja auch interessanterweise die Regie übernommen bei dem Böhmermann-Auftritt.
Der ist aber fest im Team Böhmermann, ne?
Ich denke, ja, ich denke, glaube schon, ja.
Ach so, habt ihr den da drüber kennengelernt?
Ich kenne ihn schon, also ich weiß, ich habe ihn erst an dem Abend wirklich in Person kennengelernt, aber ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Wir haben auch schon mal hin und her geschrieben wegen Videos, auch für andere Bands, in denen ich spiele, aus denen dann nichts geworden ist. Also man war schon mal in Kontakt und vielleicht kannte Max ihn vorher, ich weiß nicht, oder Julian.
Und der hat jetzt die Idee gehabt zu dem Song, was er sich dazu vorstellt?
Genau, ja. Am Anfang war ich nicht so ganz überzeugt, weil ich habe gemeint, es liest sich ganz schön durch den Monsun mäßig, also so wie uns das beschrieben wurde, das Treatment. Aber es ist ja hammergeil geworden. Also
total.
Ich halte besser meine Klappe.
Total, also ich finde, ihr habt viele gute Videos, also bei einem ist es eine gute Idee, bei anderem ist es eine schöne Stimmung, aber das ist wirklich künstlerisch, finde ich, sehr schön geworden.
Stimmt, ja. Ich finde es auch eigentlich, obwohl ich glaube, die Explosion ist mein Lieblingsvideo von uns auch. Hey, ohne Scheiß, ist es irgendwie jemals immer aufgefallen, dass man dieses Ding mit den Livestream-Konzerten während Corona, das haben wir auch mit dem Video zur Explosion so ein bisschen geforeshadowed. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Eigentlich auch gruselig.
Explosion ist doch das, wo ihr euch selbst filmt und in so einem bisschen so einen engen Raum steht, ne?
Genau, ja.
Ja,
so, stimmt. Und ein Handy filmt unsere Performance ab und die Straßen sind leer und Haufen junge Menschen sitzen aufeinander zu Hause und gucken sich unsere Performance an. Und dann, oh Gott, oh Gott. Ich hasse das eigentlich mit diesem blöden, immer so. Dieses Prophetische, prophetisch ist ein Wort, was ich auch jetzt irgendwie in irgendeiner Beschreibung gelesen habe zum Album und furchtbar.
Finde ich gar nicht. Ich finde, prophetisch ist gar nichts Schlimmes. Und witzigerweise, ich habe den Drangsal zu seinem Buch interviewt. Der hatte die Platte auch schon gekannt und wir haben kurz drüber geredet. Und der sagte ganz locker nebenbei, wahrscheinlich ist es auch die Aufgabe von einem Künstler oder von einer Künstlerin, einfach Dinge vorherzusehen. Da dachte ich mir, ja, das stimmt eigentlich, das ist gar nicht dumm, was er da sagt. Und ich denke schon, dass das auch was damit zu tun hat.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob man als Künstlerin irgendeine bestimmte Aufgabe erfüllen muss. Also, dass man da so ein Dogma draus macht, ja.
Ja, Aufgabe war jetzt vielleicht, oder es liegt in der Natur von Künstlern und Künstlern,
dass sie
sensibler sind vielleicht für so Schwingung. Würdest du generell sagen, dass man als Künstler oder Künstlerin irgendeine Aufgabe hat?
Das ist ja das Schöne am KünstlerInnen-Dasein, dass man einfach machen kann, worauf man Bock hat. Und das ist die Essenz. Ich glaube, es geht einfach darum, sich auszudrücken. No holds barred.
Aber eine Verantwortung hat man schon.
Ja, aber auch eigentlich dieselbe Verantwortung wahrscheinlich wie jeder andere Mensch. Einfach, dass man keinen anderen Leuten nicht schadet, denke ich. Das ist die Verantwortung. Oder ja.
Was ich jetzt an der Platte so gut fand, ich weiß, dass sie nicht deswegen self-titled heißt, aber die Platte ist für mich eine einzige Aufforderung. Ich finde, es gelingt euch voll gut, irgendwie nicht zu sagen, mach so oder mach so. Guck mal, zum Beispiel jetzt alleine bei dem Song Keine Bewegung heißt es, lass dich treiben oder treib es an, aber vollkommen ohne Wertung. Ihr hattet zwar mal Der letzte Tanzende, wo Max es dann irgendwie aufgegriffen hat, so wie soll ich schwimmen, wenn ich auch treiben kann. Weiß nicht, ob es jetzt bewusst war, aber oder vielleicht kannst du es für dich sagen. Lässt du dich lieber treiben oder treibst du lieber an?
In beides, in Extremen auf jeden Fall. Wahrscheinlich Max auch und Julian auf beide auf deren Art auch. Aber ich habe auch oft nachgedacht darüber, ob das auch quasi wie so ein textlich eine Fortsetzung ist von diesem Motiv aus Der letzte Tanzende. Mit dem, wieso soll ich schwimmen? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie war nochmal die Frage? Habe ich schon beantwortet, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich eine richtige Frage gestellt habe. Die Frage war eigentlich so ein bisschen, ob das auch Komponente von den Nerven ist, möglichst sich nicht auf eine Seite zu schlagen.
Nicht zwingend, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Also könnte man so sehen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt in jedem Text genau gleichwertig so verarbeitet wird, sich nicht auf eine Seite zu stellen, weil letztendlich haben wir dann auch wieder so Sachen, sowas wie finde niemals zu dir selbst und niemals hat ja auch schon sowas, also das Wort hat sowas Endgültiges und da nehmen wir ja schon, das ist ja schon ein klares Statement gegen etwas.
Ja, ich finde es total schwierig, weil jetzt gerade bei der Platte, die Platte ist self-titled, ihr habt einen Schäferhund drauf, dann gab es jetzt bei den Video-Releases so Deutschland, wie sagt man da, Insignien so ein 10-Euro-Schein, Europa als Song, keine Bewegung.
Mit dem Reisepass meinst
ja,
du?
Ja, da habt ihr den Reisepass. Ja, stimmt, da habt ihr den
Reisepass. Das ist auch auf Max Mist gewachsen. Ich weiß gar nicht, woher das kam.
Aber man könnte jetzt, wenn man euch nicht kennt, würde man denken, ihr seid auf jeden Fall eine politische Band, aber ihr formuliert ja nie Forderungen. Also siehst du die Nerven als eine politische Band? Wenn ihr das ja jetzt so auch, ich sag mal, optisch irgendwie das Thema Land aufgreift, ist es ja schon irgendwie, ja, ist schwierig. Ist eine Positionierung und irgendwie doch keine.
Ich weiß nicht, ob ich darüber so eine allgemeingültige Aussage überhaupt treffen möchte, aber ich denke, in der heutigen Zeit kann man es sich halt auch nicht mehr leisten, so gänzlich unpolitisch zu sein. Man muss natürlich schon Positionen einnehmen und auch die vertreten. Aber ich scheue mich davor, also uns als politische Band zu bezeichnen. Also das ist nichts, was ich mir jetzt auf die Brust schreibe und damit so vor die Tür gehe. Keiner von uns, glaube ich.
Wenn du jetzt sagst, das entsteht alles sehr intuitiv, was man ja auch merkt, also so am Anfang, und du schreibst keine Texte, bist du dann, was die Texte angeht, so nicht das Korrektiv, aber du wirst ja dann unter Umständen irgendwie konfrontiert mit, wie sagt man das, Seelenzuständen oder so von deinen Bandkollegen. Kommt es immer rein und bleibt so stehen? Oder wird drüber geredet, so, das ist jetzt ein bisschen zu heftig oder geht es dir wirklich gut oder so? Oder hast du da gar kein Mitspracherecht, außer wenn es jetzt so pikante Zeilen sind?
Ich habe auf jeden Fall ein Mitspracherecht, also ich habe kein Mitspracherecht, aber so, jeder von uns hat ein Vetorecht, egal worum es geht. Und ich habe das noch nie angewendet, also vielleicht einmal, weil mir ein Wort so vom Klang einfach nicht gefallen hat.
Habt ihr mal so Regeln aufgestellt, weil du jetzt sagst, jeder hat ein Vetorecht?
Ja, tatsächlich, das wurde so ausformuliert, ja genau. Ja, aber nee, mit den Texten vertraue ich Max und Julian komplett. Also ich sag da eigentlich nie dazu was.
Bist du manchmal überrascht, weil sie so intuitiv sind?
Ich weiß gar nicht, ob die intuitiv sind bei Max und Julian. Die haben halt auch ihre Notizbücher und ihre Handy-Notizen und kehren das einfach immer so zusammen, wenn es darum geht, eine neue Platte zu machen. Arbeiten das aus, ja.
Was auch noch auf der Platte gut ist, ist, dass es sehr viele Songs gibt, wo ich finde, dass wirklich jeder zu gleichen Teilen präsent ist und zu gleichen Teilen 100% kreativ. Ich finde, Erdegleich ist so ein Song. Man könnte quasi jede Schicht nehmen und würde sagen, das, was du gemacht hast, erzählt die Geschichte. Was Julian macht, erzählt die Geschichte. Was Max macht, erzählt die Geschichte. Hinten ist nur ein bisschen so Synthi. Haben diese Schläge zum Beispiel eine Bedeutung? Die Anzahl der Schläge, die du da machst, wenn du alles zusammenklopfst?
Vielleicht. Kann es sein? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Schläge es waren, aber ich glaube, dass wir die Anzahl der Schläge im Studio auch kommuniziert haben und dann auch mitgezählt wurde. Vielleicht war das auch eine bestimmte Nummer. Das wäre echt cool. Das wäre echt so ein richtiges nerdiges Fan-Ding, wenn man jetzt so sagen würde, das, ich weiß nicht, die Nummer 42 und ist eine Anspielung auf Per Anhalter durch die Galaxis, jetzt auch nur ein ganz blödes Beispiel, aber sowas wäre witzig, aber das war es nicht. Wir haben früher bei unserem Song Morgen breche ich aus, wenn wir den live gespielt haben, haben wir früher auch tatsächlich 5 Minuten oft nur so einzelne Schläge gemacht. Ich weiß, kann nicht genau sagen, was dahinter steckt, aber haben wir einfach so gemacht und wir wollten es mal auf einer Platte verarbeiten.
Das ist auch einer der wenigen Songs, wo man wirklich merkt, das ist was, wie ihr eigentlich live stark seid. Also was bis jetzt nie den Weg auf die Platte gefunden hat, finde ich, so in der Form. Wie macht ihr das denn live mit den vielen Synthis, die ja jetzt wirklich bei der Platte nicht unwesentlich sind?
Das sind gar keine Synthis auf der Platte.
Wie nennt man das denn, was da auf der Platte ist?
Das sind alles so Gitarren-Overdubs, die halt durch eine Milliarde Effekte gejagt werden und so gelayert und solche Sachen.
Und werdet ihr die im Live-Konzert auch irgendwie versuchen darzustellen, abzuspielen? Oder spielt ihr es dann ganz roh und brachial?
Ich denke, man findet da einen Kompromiss, der sich da annähert. Aber ich meine, so krass, also ich finde, sind andere Platten noch viel mehr zugeklatscht mit Sachen. Ich glaube, die Platte bringen wir sehr, sehr einfach und organisch auf die Bühne.
Echt?
Es gibt halt 3 Songs, die 2 mit den Streichern werden wir jetzt nicht spielen und irgendeinen anderen werden wir auch nicht spielen. Aber der Rest, easy. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich meine, wir haben ja schon 3 oder 4 Songs bisher live gespielt und das, weiß ich, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob man da Abstriche machen muss. Nicht im geringsten.
Natürlich, stimmt, was du sagst. Die waren schon immer da, aber ich finde, die waren noch nie so wesentlich. Ich finde zum Beispiel bei so einem Song wie Erde gleich, ganz am Schluss, es wird es ja noch mal richtig opulent. Und da, weiß ich nicht, könnte es auf der einen Seite total interessant sein, das dann ohne zu hören, weil es ja live dann wieder was anderes dazu kommt, aber auf der anderen Seite finde ich es auch schon entscheidend für den Song.
Aber der Erde gleich hat ja keine Streicher, oder?
Nee. Nee, der hat keine Streicher, aber der hat einen extrem, so wie du gesagt hast, Gitarreneffekte am Schluss.
Gitarre, Bass, Schlagzeug halt.
Um jetzt mal das Interview so zu einem Ende zu führen, in die Zukunft geschaut. Was meinst du, wie groß können die Nerven denn werden?
Ich weiß jetzt gerade bei der aktuellen Sachlage will ich gar keine Prognosen machen. Also wie es gerade so aussieht, überhaupt im Musikbereich.
Ja, jetzt mal unabhängig vom Musikbereich und von der Tatsache, hast du das Gefühl, dass die Nerven eigentlich, um so spielen, sein, wirken zu können, auf eine gewisse Größe ausgelegt sind?
Ach, vielleicht nur, weil vielleicht, wenn wir jetzt in noch kleineren Läden spielen würden, wäre das vielleicht einfach nur akustische Körperverletzung. Deswegen ist es schon gut, dass wir in größeren Läden spielen. Ich weiß nicht, ich versuche mich zu lösen von solchen Gedanken und versuche einfach nur die Reise zu genießen und mitzunehmen. Dorthin, weiß ich, wenn man irgendwie sich so ein komisches Ding setzt, ah, man möchte mal so groß werden wie, oder so bedeutend wie,
Apache.
Ich sag jetzt gar kein, exakt wie Apache, genau, wirklich genau so, Revolverheld, genau. Ja, ich glaube, da macht man sich nur unglücklich mit sowas. Ich finde einfach, wir haben als Band eine sehr, sehr gute Sache am Laufen und es ist einfach toll, dass es halt immer weitergeht und wir einfach immer wieder besser werden in dem, was wir tun und sicherer und wir auch mit der Zeit immer besser miteinander auskommen und ich bin da echt gespannt, was da noch passiert.
Ich glaube, da ist noch einiges drin, wenn man sich jetzt die neue Platte anhört.
Ich bin zum Beispiel auch im Nachhinein froh, dass wir irgendwie nicht zu schnell zu groß, also zu krass groß wurden, weil sonst wären wir wahrscheinlich schon längst ausgebrannt oder, keine Ahnung, hätten einen Haufen Schulden bei irgendeinem Label oder hätten irgendeinen Scheiß gemacht, ich weiß es nicht.
Aber es ist definitiv wichtig, dass ihr auch in anderen Projekten, Bands und was auch immer seid, weil ihr das immer wieder so mitnehmt. Hab ich von außen den Eindruck, dass sich auf jeder Platte so ein bisschen was dann findet, was man einfach an Erfahrung gesammelt hat.
Wir proben halt immer und auch nicht wirklich. Also nächste Woche fangen wir an, für die Tour zu proben, aber da ist immer noch viel Zeit, wo man halt nicht Musik macht und dann muss man halt die Zeit überbrücken. Miteinander meine ich jetzt im Kontext von den Nerven.
Was ist denn das, wenn ihr jetzt zusammen auf Tour geht, wo du dich am meisten drauf freust?
Wo ich mich am meisten drauf freue, am schönsten sage ich immer die 10 Minuten, nachdem man fertig ist und wenn es gut war. Ich freue mich auch natürlich dann auch viele Leute wieder zu treffen, Freundinnen und freundliche Bekanntschaften und so, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Man hat ja, wenn man schon so lang tourt, dann alle möglichen Leute, die man so kennt in den verschiedenen Städten, auf die freue ich mich.
Sehr schön. Ich habe jetzt irgendwie versucht, so ein positives Schlusswort zu finden, aber du hast immer so, auf die freue ich mich.
Wir geben jeden Abend 110% und für unsere Fans geben wir wirklich alles. Wenn wir auf die Bühne gehen, einfach die M's auf 10 und los geht's. Ohne Melone, einfach durch.
Das war mein Gespräch mit Kevin Kuhn, dem Schlagzeuger von Die Nerven. Das Album erscheint am 7. Oktober 2022 über Glitterhouse Records. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und falls ja, bewertet den Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr noch mehr von Kevin Kuhn hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge mit Sharping, seiner anderen Band, in der er aktiv ist. Wir hören mal kurz rein.
Alt. Ich muss gerade dran denken, wie in dem Fraktus-Film die Frau von dem Regisseur, von dem Dokumentarfilmer hieß irgendwie Claudia, in Anführungsstrichen Lucci.
Lucci, genau.
So dann. Lässt ihr euren Babybell eigentlich geschält oder naturell?
Mit dem Wachs?
Mit dem Wachs natürlich. Einmal rein. Mit einem Hapsenbienen.
Ja, einmal rein.
Hat man sich den Labello gespart.
Ja. Weil dieser Typ, der immer in so Boutiquen arbeitet und in feinen Restaurants, der hat, glaube ich, keinen... Doch, der heißt Raoul, aber die meisten Simpsons-Fans nennen ihn den Yes-Man. Das ist dieser Typ, der immer sagt, ja! Wisst ihr, wen ich meine?
Das ist der mit dem Schlaganfall, oder?
Und die haben den Song Die Hits von unsere Kids, der Song ist glaube ich so 95 oder 96 rausgekommen und es geht halt in dem Song geht's halt um Generation Clash, so zwischen den alten und den jungen Kids halt, und der Refrain geht: Die Kinder sind die Kids und die Lieder, die beste Zeile, auf die ich hinaus will, ich öffne das, Musi aus Amerika, Michael Jackson und Aha, ja, das sang halt die Hits von unsere Kids. Und das ist einfach so, der ganze.
Und wenn ihr noch mehr über Julian Knot, den Bassisten und Sänger von Die Nerven, hören wollt, dann empfehle ich euch die Podcast-Folge mit dessen anderer Band, Peter Maffin Trio. Auch hier hören wir kurz mal rein.
Es sollte halt, ich finde, es ist so einfach gelöst, weil es ist dadurch klar, dass es kein Soloprojekt mehr ist, weil es dann eben Trio ist. Es hat so ein bisschen diesen Jazz-Bezug, weil es ja dann auch da immer dieses, keine Ahnung, was es noch da so gibt, gibt es ja irgendwie Beispiele. Und aber trotzdem ist es so, sag ich mal, eine mutierte Form von einem Soloprojekt. Das ist eine Weiterentwicklung quasi, die aber noch viel gefährlicher ist als die Ursprungsform Peter Maffin. Genau.
Noch gefährlicher, ja, hast du eben gesagt. Genau,
die Mutante ist es. Ja, vielleicht gehe ich da schon voraus, das ist sicher wahr, aber auf der anderen Seite lehne ich den Begriff Frontmann dann auch so ein bisschen ab. Also damit kann ich mich nicht so identifizieren. Ich merke das bei mir selber immer und das passiert halt immer wieder. Also ich bin zum Beispiel kein Vegetarier, ich esse schon ab und zu Fleisch und dann wird mir auch wieder klar, was das eigentlich bedeutet ab und zu. Und dann esse ich irgendwie 2 Tage kein Fleisch und dann irgendwie dann irgendwann dann 2-3 Wochen später wieder doch so. Also das ist irgendwie so eine Doppelmoral, mit der wir wahrscheinlich alle leben und die es irgendwie im Endeffekt am Ende des Tages auch irgendwie auszuhalten gibt.
Und wenn ihr Lust auf noch mehr Reviews über Platten und Bücher aus allen möglichen Genres habt, dann surft mal rüber zu www.krachfink.de, folgt mir per Instagram unter krachfink. Und schreibt mir gerne Feedback über hallo@krachfink.de. Bis bald!